Herzlich willkommen bei der Interactive West, dem Highlight des Jahres für alle, die sich für künstliche Intelligenz und Digitalisierung interessieren.
Und wenn ihr heute nicht dabei sein könnt, wir schnappen uns die spannendsten Speaker und filtern wie immer die wichtigsten Inputs und die spannendsten Tipps, Tricks und Tools aus.
Also, schau und witter, wenn am Zahn der Zeit bleiben möchten. Und ihr gesagt, Max, wir starten schon mal mit der ersten Speakerin. Kenza, du hast gerade einen super Vortrag, beziehungsweise einen super Q&A gehabt. Für alle, die jetzt da zuschauen und nicht ganz wissen, wer du bist Autorin. Mehrfach ausgezeichnet im Bereich künstliche Intelligenz und Robotik und du setzt dich auch sehr stark für die Diversität in diesen Bereichen ein. Freut mich riesig, dass wir die Chance haben, hier nochmal kurz die besten Inputs nochmal zu wiederholen für alle, die nicht dabei waren. Und Kenza, dann würde ich dich gerade als allererstes fragen, die ganze Messe heute dreht sich um künstliche Intelligenz und du hast auf der Bühne was super Schönes gesagt und zwar du hast von der emotionalen Intelligenz geredet. Wieso ist die in Zeiten wie heute so wichtig anzusprechen?
Ja, heute ist sie noch wichtiger als je, denn wir sehen schon, was KI für einen Einfluss auf unseren Alltag hat, beruflichen als auch privaten Alltag hat und im beruflichen natürlich extremer, ne, dass viel mehr automatisiert wird und wenn wir in der Zukunft weiter einen Beitrag leisten wollen, dann müssen wir unseren eigenen privaten USP kennen, ne? Also Unique Selling Point. Was kann ich als Kenza gut und wie kann ich einen Beitrag leisten an die Gesellschaft oder an mein Unternehmen, an meine Kollegen? Und das heißt, vieles ist intrinsisch motiviert. Und um das erkennen zu können, identifizieren zu können, weiter ausbauen zu können, brauche ich eine starke emotionale Intelligenz. Aber vielleicht erstmal zum Begriff, ne? Emotionale Intelligenz besteht aus Kreativität, Motivation, soziale Fähigkeiten, Selbstwahrnehmung und Selbststeuerung. Ne? Also heute haben wir uns so ein bisschen von unserem Körperwahrnehmung total entfernt. Ja? Also wir sind so abgelenkt von den Außeneindrücken, dass wir diese innere Detektoren abgeschaltet haben. Und das zu erkennen, weiter auszubauen, das ist das, was uns stark macht und was uns dann auch die Möglichkeiten nach außen eröffnet tatsächlich. Ne? Also wenn ich weiß, in welchem Umfeld ich mich wohlfühle, dann werde ich dieses Umfeld auch suchen. Und da kann ich auch am besten leisten tatsächlich.
Das finde ich wirklich ein wunderschöner Satz und ein super Intro.
Eigentlich wollen wir über KI sprechen. Das wird ja total esoterisch.
Unser normales Thema mit unserer Interviewreihe reden wir eigentlich genau über solche Themen. Darum haben wir diesen Drift hierher gemacht. Aber das passt ganz gut. Du bist ja gebürtige Marokkanerin. Du sprichst, glaube ich, 7 Sprachen, was ich gelesen habe. Du hast in China studiert und auch gearbeitet. Du hast, glaube ich, sehr viel von der Welt gesehen. Jetzt würde ich dich gerne fragen, weil du hast auf der Bühne angesprochen, wir haben hier einen sehr westlichen Blick auf viele Dinge. Was denkst du, was hat dir geholfen, eben diese internationalen Eindrücke zu erleben, um auch hier in der westlichen Welt Dinge anzugehen? Was hat dir hier dabei geholfen eventuell?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich sage immer, mein bestes Learning aus China war, Common Sense is not common. Also alles, was wir tatsächlich für selbstverständlich erachten, ist nur für uns selbstverständlich. Und das führt ja oft dazu, dass wir gegen andere Menschen geduldslos agieren und frustriert sind und sagen, da ist der Mensch dumm und ne, das ist doch klar, das ist doch selbstverständlich und warum macht er das? Und diese Zeit in China hat mir einfach beigebracht, nein, nichts ist selbstverständlich. Es ist nur situativ und es hängt von der Person ab, von dir, also erstmal, wer bist du, wie wurdest du sozialisiert, in welcher Gesellschaft bist du aufgewachsen, was galten da für Werte und für Selbstverständlichkeiten, das sind deine Selbstverständlichkeiten. Aber auf der anderen Seite der Welt gibt es andere Selbstverständlichkeiten, die genauso richtig sind. Ja? Und das zu akzeptieren, dass man nicht das beste Wissen hat, sondern es ist, ne, man hat einen Teil des Wissens und andere haben auch.
Schön, dass wir die Kurve zur künstlichen Intelligenz immer noch nicht gemacht haben, immer noch hier sind. Zur Ergänzung noch, dieses Common Sense is not common gibt es in Deutsch auch. Hausverstand ist nur das, was man von zu Hause aus verstanden hat. Und das trifft sehr gut mit dem, was du da gesagt hast. Ja. Dann, Max, du hast eine sehr gute Frage gehabt. Ja.
Zu KI vielleicht doch noch zu schaffen.
Vielleicht schafft ihr das.
Vielleicht. Vorher auf der Bühne hattest du eine gute Frage. Wann dürfen Kinder zuerst mit AI oder KI in Berührung kommen. Du hast gesagt, du bist keine Pädagogin, du bist die Falsche, um das zu beantworten. Ich möchte das aber etwas umformulieren. Gerade vor ein paar 10 Jahren ungefähr, als Social Media groß wurde, da wurde etwas verpasst, und zwar den Menschen den richtigen Umgang damit beizubringen. Heute stehen wir vor KI und AI und haben wieder ungefähr eine gleiche Situation, bloß dass die noch viel größer ist, noch viel verändernder in unserer Gesellschaft ist. Wie denkst du, sollten wir gerade jungen Leuten oder generell Menschen KI und alle möglichen Tools beibringen? Was ist hier die große Schwierigkeit und wie sollte man das angehen?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Medienverhalten und Medienkompetenz ist tatsächlich das, was in den Schulen gelernt werden muss und nicht unbedingt das Programmieren. Das halte ich für viel sinnvoller. Und bei der künstlichen Intelligenz geht es ja auch um die Art und Weise zu denken und das maschinelle Lernen beizubringen. Wichtig finde ich, das analytische Denken zu lernen und dass sich antrainieren, die richtigen Fragen zu stellen, ne, um die richtigen Probleme zu lösen. Und alles andere ist ja Programmierung. Auch das maschinelle Lernen muss programmiert werden. Und das wird ja weiterhin von den Menschen gestaltet. Und unsere Kinder werden es noch viel mehr machen als wir. Und deswegen sollten sie den Prozess dahinter ein bisschen verstehen, also wie man da hinkommt. Ich habe ein konkretes Beispiel. Vor ein paar Jahren hatten wir einen Workshop Robotics for Kids gemacht, wo wir, bevor der Workshop losging, die Kinder gefragt haben, so, welche KIs kennt ihr oder Assistenten, digitale Assistenten? Natürlich sagen die meisten, Alexa habe ich zu Hause, ja super. Und da war die Frage, wer ist intelligenter, Alexa oder du? Und dann sagten die Kinder alle, Alexa. Warum? Ja, weil sie alle möglichen Fragen beantworten kann. Dann haben wir diesen Workshop gehabt, so 2 Stunden, wo wir ihnen so ein bisschen beigebracht haben, wie das Programmieren funktioniert, ne? Und wie sie auch ein paar Skills bei Alexa programmieren konnten. Und danach haben wir die Frage nochmal gestellt. Was glaubst du jetzt, wer ist intelligenter? Und da haben die Kinder tatsächlich gesagt, ich bin intelligenter, weil ich Alexa sage, was sie tun soll. Und diese Mindshift, ne, das können Kinder auch sehr schnell verstehen. Das hat noch nicht mal 2 Stunden gedauert. Und das ist das Wichtige, was man Kinder, aber auch erwachsenen Menschen beibringen sollte. Es ist keine Magie. Eine Maschine hat keine Gefühle, sie hat kein Selbstbewusstsein, sie hat kein Bewusstsein. Es ist alles Anweisungen, die natürlich immer schöner und komplexer werden und sophisticated, ne? Ganz klar. Trotzdem sind es Anweisungen, die von Menschen erstmal kommen.
Es ist und bleibt Mathematik am Ende vom Tag irgendwo, oder?
Es ist, genau, ja. Es ist Mathematik, ganz eigentlich super Arithmetik, ja, die Algorithmen sind ja auch ein bisschen komplexer, aber am Ende des Tages, was die Maschine macht, ist ja Arithmetik, es ist Plus, Minus und Wahrscheinlichkeiten rechnen.
Ich denke gerade, wir lassen dich langsam wieder zurückgehen. Eine letzte Frage noch, zwei Fragen noch, die sich ergeben haben. Du sagst, zu einem Algorithmen kann man super tanzen. Was meinst du damit?
Ja, okay. Ja, das ist nur eine Metapher sozusagen. Ich habe mir auch einen Tango-Tanz vorgestellt, wo der eine meistens ist es, der eine führt und die Tänzerin folgt. Und so sehe ich das auch mit den Algorithmen, dass, ne, wir sind diejenigen, die sie führen, den Takt vorgeben und die Algorithmen folgen. Ein Algorithmus ist ja eine Handlungsanweisung an der Maschine. Das Wort ist ein bisschen sperrig, aber ja, ist ja nichts anderes als ne, so die Handlungsanweisung. Was soll die Maschine machen? Das ist Algorithmus und das geht.
Ich glaube, das nimmt einem so ein bisschen die Angst, die vielleicht viele haben vor, die eben, wie du auch gut gesagt hast, vor ChatGPT vor einem halben Jahr dachten viele noch, künstliche Intelligenz ist der Terminator. Ja? Ja, ja. Und eben solche Aussagen, finde ich, die helfen dabei eben zu verstehen, hey, ja, das kommt, ja, das passiert, aber man muss keine Angst haben, sondern das finde ich sehr gut, es ist wie ein Tanz. Einer führt, der andere führt aus, in dem Fall, ja. Die allerletzte Frage, die wir heute alle stellen, was denkst du, was sind so, das finde ich persönlich ganz lustig, nicht jetzt in deiner Expertenrolle, weil keiner kann das beantworten, aber was denkst du, wie sieht die Zukunft aus mit der künstlichen Intelligenz, welche Bereiche werden wir noch viel mehr Eingriffe durch die künstliche Intelligenz sehen?
Und das ist echt schwer vorherzusagen, ja. Deswegen, ich sage nur, was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, ne, viel mehr im Medizinbereich zu machen, in der Mobilität, für Umweltschutz natürlich und ne, habe ich vorher erwähnt, E-Government. Man braucht 3 Monate, um einen Bürgeramttermin zu finden, um seinen Pass zu erweitern. Und das ist alles so lästig einfach, ja. Und das ging alles so viel schneller und so viel einfacher. Und viele europäische Länder zeigen uns auch, wie das geht. Also es ist gar keine Science-Fiction, sondern in vielen Ländern funktioniert es. Und die Daten werden trotzdem nicht missbraucht von der Regierung und so. Also es braucht auch ein bisschen mehr Optimismus. Sag ich mal, denn wir haben auch viel, viel zu gewinnen, wenn wir uns ein bisschen mehr zutrauen.
Spitze, ich glaube, das sind wunderschöne Abschlussworte. Kenzie sagt, vielen lieben Dank dafür. Kurzer Szenenwechsel. Michael, vielen lieben Dank, dass du noch zu später Stunde so spontan bist und dich zu uns gesellst.
Gerne.
Du hattest wahrscheinlich einen von der lustigsten und kreativsten Vorträge hier noch. Ich glaube, das Publikum, dem hat sehr gefallen, was sie heute noch gesehen haben vor allem. Und dann hätte ich gesagt, so, dass für alle, die nicht dabei waren, nochmal so ein bisschen ein Recap kriegen, was du heute erzählt hast. Ich glaube, ich fange mit der super Standardfrage schlechthin an. Haben bald alle kreative Köpfe keinen Job mehr?
Sicher nicht. Also ich habe ja schon auf der Bühne gesagt, dass es unglaublich wichtig ist, eine solide Grundausbildung zu haben, um überhaupt vernünftig mit KI arbeiten zu können. Also wenn du zum Beispiel jetzt Fotograf bist und eine Lehre gemacht hast, die Grundausbildung genossen hast, dass du genau weißt, wie muss ich mit Blenden umgehen, mit den Objektiven, wie schaut es in der Dunkelkammer aus, was sind die wichtigsten Filme, mit denen man früher gearbeitet hat und heute in puncto Digitalfotografie arbeitet, was sind die besten Kamerasysteme, Canon, Sony, wie sie alle heißen, dann ist man klar im Vorteil, weil das sind ja genau die Teile aus dem Prompt, die dann entscheiden darüber, ob das Bild gut ausschaut oder nicht, das du raushaust. Und das Gleiche gilt für die ganze Kreativindustrie. Also wenn du weißt, wie man Musik komponiert, von Grund auf, weil du es gelernt hast, dann kannst du dann auch die richtigen Prompts sehr wahrscheinlich eingeben, die du brauchst, um KI-Musik zu machen.
Ja. Das ist auch das Ziel. Ich glaube, sehr viele Gespräche heute sind ein bisschen entmystifizieren, ein bisschen Angst nehmen vor dem ganzen Thema und auch so, also wir denken auch nicht, dass KI kommt und jeder ist sein Job los, was das anbelangt. Ich frage mich nur, du hast ja eine Kreativagentur, mittlerweile eine, wie nennst du sie so schön? Eine hybride Kreativagentur. Und das finde ich sehr spannend. Was denkst du, was können Kreativagenturen in der Zukunft, wie können sie zusammen mit künstlicher Intelligenz arbeiten?
Ja, also ich glaube, dass fast in jedem Prozess, den du derzeit hast, in einer Kreativagentur KI eingebunden werden kann. Im Brainstorming-Prozess kannst du zum Beispiel Tools wie ChatGPT einsetzen und ziemlich gute Ideen generieren und die kann dann ein Kreativteam, das über jahrelange Erfahrung verfügt, dann auswerten und sagen, okay, die finde ich gut und die bauen wir aus, ja, gemeinsam mit der Maschine. Und dann geht es weiter in den Produktionsprozess, ne, in Richtung Pitch. Das heißt, okay, jetzt haben wir die Texte, wir haben einen coolen Claim gefunden, schöne Marketing-Texte gefunden, jetzt brauchen wir Bilder dazu, ne? Jetzt kann man sagen, okay, nehmen wir die wir uns ausgedacht haben, machen wir Scribbles, lassen wir uns von den Maschinen helfen bei diesen Scribbles und so weiter. Also in fast jedem Schritt eigentlich kannst du KI einsetzen und das, ich würde empfehlen, das einfach spielerisch zu tun. Also je nachdem, wie die Kompetenz im eigenen Unternehmen ausschaut. Und wenn man sich vorstellt, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Einzelpersonenunternehmen wärst, ist unglaublich, was du dann plötzlich an Output hast. Das heißt, du hast auch als Einzelner voll die Chance, hier zu punkten am Markt. Ja.
Ich sage meinen Kunden immer ganz gerne, es ist der günstigste Mitarbeiter, den er wahrscheinlich einstellen könnte,
genau, genau.
Für 18 Euro im Monat. Du hast ja gesagt, du setzt dich ein für die Kennzeichnung,
genau,
von KI-generierten Bildern, Videos, auch Ton, die wir gehört haben. Warum ist das so wichtig?
Das ist wichtig, damit die breitere Bevölkerung, die sich vielleicht nicht mit dem Thema beschäftigt, auch den Fake von der Realität unterscheiden kann. Und ich bin absolut für eine Kennzeichnungspflicht, was eigentlich total einfach ist im Bereich Bild, Video, Audio und Musik auch in Wahrheit, weil man im Bereich Bild einfach nur sowas wie ein Logo einblenden könnte. Im Bereich Audio einfach nur am Schluss dazu hängt, ist mit KI gemacht. Und im Bereich Musik genauso, wenn man das so will. Im Textbereich halte ich das für ausgeschlossen, dass das passiert. Also es gibt zwar, habe ich gehört, Zeitungen, die das machen, die quasi ganz unten dazu schreiben, mit Unterstützung von ChatGPT erstellt. Aber ich weiß nicht, bei einem Werbetext, der 3 Zeilen hat, weiß ich nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Also wenn der Text ohnehin von einem Menschen auch sein könnte.
Ja. Was würdest du jetzt einem jungen Kreativen, der vielleicht gerade aus der Ausbildung kommt oder gerade aus dem Studium kommt und jetzt gerade seit einem Jahr ist ChatGPT und das Ganze am Markt, was würdest du so jemandem mit auf den Weg geben?
Ja, also man kommt an dieser Technologie nicht vorbei. Also man sieht ja jetzt schon, die fließt ja in sämtliche Produkte ein. Also wenn ich jetzt ein Kreativer bin, der neu anfängt, bin ich auf jeden Fall mal mit der Adobe Cloud konfrontiert, weil ich glaube nicht, dass der Weg dran vorbeiführt. Und insofern bin ich ja eh gezwungen, eigentlich mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich würde aber trotzdem raten, sich auch mehr mit diesen Foundation-Technologien zu beschäftigen. Also das kam ja heute öfter vor. Das heißt, einmal sie anzuschauen, wo kommt das alles her, worauf ist das aufgebaut, und dann versteht man das alles viel besser. Also in dem Sinn, was würde ich Ihnen mitgeben? Ja, möglichst viel recherchieren, nachfragen, forschen, lesen und ganz viel YouTube schauen, weil es da sehr, sehr hilfreiche Tutorials auch gibt in dem Bereich.
Michael, das war schon mehr. Ich sage vielen lieben Dank.
Danke für die Einladung.
Super. Ich bin immer gespannt, was uns jetzt erwartet. Vielleicht für einen Anfang für alle, die zuschauen und eben nicht ganz wissen, wer Sie sind, Herr Dr. Buhmann. Sie sind Professor für Information Science and Engineering an der ETH Zürich und Sie leiten auch das Institut für maschinelles Lernen dort. Yeah. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, für alle, die sich unter diesen Begriffen noch nicht so viel vorstellen können, was sind so die Projekte, an denen Sie arbeiten momentan?
Also wir haben ein Spektrum von Projekten. Das eine Projekt hatte ich ja vorgestellt. Da geht es darum, aus Daten, die bei jeder kardiologischen Erstuntersuchung nach einem Infarkt erhoben werden, nämlich EKGs und Echos, aus diesen Daten tatsächlich geometrische Informationen über die Herzdynamik rauszulesen. Und wir hoffen eben, dass wenn wir die geometrische Veränderung des Herzens, insbesondere seine Pumpleistung, besser schätzen können, dass sie dann auch deutlich genauer die Therapie einleiten können. Und da gibt es zum Beispiel, ich hatte ein Projekt, das war ganz interessant, das sogenannte Braut-Syndrom, also Takotsubo heißt es. Da kriegt eine Braut bei ihrem, also es ist jetzt alles natürlich nicht genderkorrekt formuliert, bei der Hochzeit kriegt sie plötzlich einen Herzinfarkt. So, und wenn das aber als Herzinfarkt diagnostiziert wird, stirbt die Frau. Während wenn es als Takotsubo-Syndrom diagnostiziert wird, dann weiß man ganz genau, wie man reagieren muss und dann bleiben keine Schäden zurück. Das ist ja ganz, ist eine seltene Situation von so einer kritischen Entscheidung, die man richtig treffen muss und die einen komplett anderen Ausgang nachher bei der Behandlung hat. Das ist zum Beispiel eine Frage, wo solche Technologien gut einsetzbar sind.
Sie haben das auch sehr gut gesagt, Sie haben gesagt, der Arzt bekommt wahrscheinlich Konkurrenz in seinem Handwerk auch. Er wird es definitiv in seinem Wissen bekommen, und da hat das auch schon die Konkurrenz. Wie schaut es aber hier aus, wo bekommt der Arzt, was bleibt noch menschlich in der Zukunft in der Medizin?
Das ist wie bei allen personalisierten Services. Am Ende ist der Konsument der Mensch. Also wenn wir in eine Gesellschaft abgleiten sollten, wo letztendlich die Menschen die Dekoration für die Maschinen sind, dann muss ich natürlich dazu sagen, dann ist es unsere eigene Schuld. Also wir bestimmen immer noch, wozu diese Technologie eingesetzt wird. Jetzt kann man alle Technologie, wenn sie genügend mächtig ist, natürlich zu guten und zu schlechten Zwecken einsetzen. Da muss man einen gesellschaftlichen Konsens darüber erzielen. Ob jetzt sozusagen das Predictive Policing, ob Richterentscheidungen von der künstlichen Intelligenz getroffen werden sollen, ist alles auch eine Frage des gemeinsamen Konsenses. Im Wesentlichen sollte man die Frage beantworten können, für eine ganz konkrete Handlung, die durchgeführt wird, wer hat die geringere Fehlerquote und wer macht vor allen Dingen welche Typen von Fehlern? Und der Mensch hat leider bei vielen dieser komplexen Fragen eine ziemlich hohe Fehlerquote.
In dem Fall müssen wir da, dann kommen wir langsam zum Schluss. Ich glaube, da waren viele Inputs dabei, über die man definitiv nachdenken kann. Vielleicht ganz zum Schluss noch, wenn man da ein bisschen träumen darf, für alle, die im Zuschauen sind und sich ein bisschen gerne über Gedanken über die Zukunft machen. Was erwartet uns an spannenden Technologien vielleicht auch unterstützt durch maschinelles Lernen, die in der Medizin seinen Einsatz finden werden?
Ja, das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, viele Fragen in der Medizin, die hochinteressant sind, sind total forschungsmäßig unterbelichtet. Zum Beispiel die ganze Schlafforschung. Die letzte Vortragende aus dem Mund davon hat es ja auch klar gemacht. Die Menschen sollten gut schlafen, weil der Prozessor nur dann vernünftig funktioniert, sofern man das Gehirn als einen Prozessor bezeichnen will. Das ist ja auch immer eine Semantik, die man ein bisschen mit Vorsicht genießen muss. Die Menschen machen zu risikoreiche Entscheidungen, wenn sie nicht ausgeschlafen sind. Ich frage mich immer, wieso die Politiker zu den Entscheidungen bis morgens früh um 5 Uhr brauchen. Eigentlich ist das fahrlässig. Eigentlich sollten wir sagen, nach 11 Uhr abends gibt es keine Entscheidung mehr. Komme, was wolle. Da wird aber zu wenig Forschung betrieben. Es ist vielleicht eine Volkskrankheit, aber niemand kümmert sich darum. Die Medizin ist sehr selektiv. Wenn sie seltene Krankheiten haben, haben sie noch ein viel größeres Problem. Ich glaube, hier kann mit dieser Technologie vielleicht einiges erreicht werden, was aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht denkbar ist. Aber am Ende des Tages muss man schon auch feststellen, hätte die Natur uns unsterblich machen wollen, dann hättest du das geschafft.
Ich glaube, das sind wunderschöne Abschlussworte zum Nasrinium.
Der Tod ist kein Bug, der ist ein Feature der Natur.
Und das war ein wirklich schöner Abschlusssatz, Herr Buhmann, vielen lieben Dank für. Bitte. Johannes, für alle, die nette Möglichkeit haben, da dabei zum See, vielleicht ganz kurz zu dir. Du hast Bekanntheit erlangt durch diesen sehr großen Exit von Immerok, ein Startup-Unternehmen in Berlin, das dann von einem amerikanischen Konzern gekauft worden ist im Prinzip. Und du bist aber schon jahrelang in dieser Tech-Welt eigentlich unterwegs. Wie vorhin schon gesehen hast, den Lehrer damals, wie heißt der?
Joe Fritsch.
Der Joe Fritsch, der den Funke in dir erweckt hat. Hast du, und das möchtest du jetzt, glaube ich, was ich verstanden habe, weitergehen, du möchtest, glaube ich, gerne in jedem Vorarlberger dieser Funke der Digitalisierung weitergehen. Und dann haben wir gedacht, jetzt schnappen wir uns einfach zwei, drei interessante Fragen, die lassen wir nachher weitergehen. Und wir starten vielleicht schon mal gleich mit ganz am Anfang mit einer Sache. Du hast vorhin von Ideen gesprochen. Und ich glaube, du vertrittst die Ansicht, es geht nicht darum, die beste Idee zu haben, sondern darum, Lösungen für Probleme zu finden. Was denkst du, was hilft einem vielleicht so zum Denken, anstatt immer nur, hey, ich brauche neue Ideen?
Ja, da hilft einem sicher, wenn man ganz nah am Benutzer baut. Man muss sich immer überlegen, für wen mache ich das jetzt überhaupt? Mhm. Viele Menschen denken, ich habe die perfekte Idee. Sie erschirren sich ewig um und sagen, was könnte ich denn machen? Ich will was machen. Ich bin so eine innovative Person. Und dann hocken sie irgendwo an und denken die ganze Zeit, ich glaube, jetzt habe ich die richtige Idee. Aber das Wichtige ist, dass man einfach mal loslegt, dass man schaut, für wen mache ich das? Mhm. Und dann noch ganz eng mit den Leuten zusammen schafft, dass man dauernd im Gespräch ist und sagt, hey, jetzt haben wir das gemacht, wie funktioniert das für euch? Und dann halt das Problem ist, das sind oft schmerzhafte Erfahrungen. Und das hat oft so ein kleines mit Eitelkeit zu tun. Also ich denke, ja, ich habe die perfekte Idee, die setze ich jetzt um und dann funktioniert alles. Und dann will man auch gerne mit den Leuten reden, weil die könnten auch nicht mehr sagen, das ist komisch, das geht nicht. Und darum ist ganz wichtig, dass man einfach so ein bisschen da das zurückstellt, dass man sich reinstürzt und dass man sieht, okay, wir sind jetzt ergebnisoffen. Also natürlich ist wichtig, dass man Vision hat, ich will in die Richtung gehen, ich will das und das machen, aber wenn es dann am Ende irgendwas anderes rauskommt, ist wurscht, solange irgendwie die Reise da nicht gut ist, solange was gut rauskommt, ist das doch eine gute Geschichte. Und einfach so erkläre ich an die Sache reingehen und dann... Ich sage immer so, die Probleme liegen eigentlich auf der Straße, wenn man sich jetzt so das, also in dem Sinne auch die gute Idee, wenn man so heutzutage die Welt anschaut, wie sie ist, wir haben das ganze Thema mit Klima zum Beispiel, oder Mobilität, Flüchtlinge, das sind alles Sachen, die man sich annehmen könnte und sagt, okay, vielleicht ein kleines ambitioniert, ich löse jetzt die Flüchtlingskrise. Mhm. Und dann kann man mal anfangen und schauen, okay, wie könnte es funktionieren, was muss man da machen, ist vielleicht ein kleines schwieriger, das zu monetarisieren, ist ein großes politisches Thema. Natürlich fließt das alles mit rein, aber Klima zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ja, was sind jetzt da die großen Themen, was machen wir? Das machen ja einige. Mhm. Einige im Land machen da recht gute, interessante Projekte um die Summe. Und dann einfach schauen, okay, was braucht der Markt, wie funktioniert der Markt, was werden die Leute und dann einfach so dahin werkeln.
Jetzt möchte ich die Frage, du warst ja im Silicon Valley, du fliegst jetzt nachher wieder dort an. Was gibt es dort vielleicht für Tools und Tipps, die man da in Vorarlberg noch nicht so kennt?
Ja, dort, also wenn man dort ankommt, dann ist es erstmal so ernüchternd und sagt, hä, das ist es. Aber dann kriegst du schon irgendwie mit, dass so das kleine das Mindset, einfach so, was Unternehmen, eine Unternehmung machen, das ist einfach irgendwie cool, zum Startup haben. Und das wird der Leute auch mit in die Wiege gelegt. Also man wird so sozialisiert, vor allem auch das Großdenker. Ich glaube, für viele Startups, mit denen ich da im Land geredet habe, denken, ja, jetzt fangen wir mal in Vorarlberg an. Aber Vorarlberg sind halt 400.000 Leute, das ist kein Markt. Und du, egal was du heute anfängst, das wird irgendjemand in Indien, in Bangalore anfangen, im Silicon Valley, in Berlin. Also du musst die sofort auf diesen globalen Scale heben, wenn du jetzt nicht irgendetwas hast, das wirklich in einem regionalen Markt funktionieren kann. Aber sonst musst du einfach sagen, hey, ich bin da und jetzt gehen wir. Ja. Und dann ist halt auch so durchziehen.
Gibt es noch ein paar abschließende Worte, was vielleicht noch sagen möchtest? Was gibt es noch? Was haben wir noch nicht geredet? Was fehlt da noch? Was wäre da noch wichtig, um die Leute, die heute nicht dabei waren, damit auf den Weg zu gehen?
Ja, einfach abpacken, keine Angst haben. Ein kleines Risiko gehen und einfach Spaß dran haben.
Perfekt, ich glaube, das sind wunderbare Abschlussworte. Dann lassen wir die nämlich auf den Flügel gehen.
Danke.
Ciao. Dank. Wir sind zwar auf einer künstlichen Intelligenzmesse, aber natürlich auch die Digitalisierung. Und die Digitalisierung geht an Corporate Influencern einfach nicht vorbei.
Richtig.
Du bist Corporate Influencerin und ich habe mir jetzt gedacht, starten wir eigentlich direkt ganz einfach Corporate Influencing für alle, die zuschauen und sagen, was genau ist der Begriff eigentlich? Wie würdest du denn definieren?
Ja, also schön, dass ich dabei sein darf, ich freue mich und moin auch nach Hamburg. Also Corporate Influencing, wir kennen ja alle irgendwie so diese Influencer, ne? Das hat man ja schon mal gehört, die Produkte und Services promoten, sind aber extern und das ist eigentlich so der grundlegende Unterschied. Corporate Influencer sind Mitarbeiterinnen aus dem Unternehmen, die Werte und Stärken des Unternehmens nach draußen tragen, aber auf eine sehr kreative Art und Weise durch Storytelling, um dadurch zum einen Talente zu akquirieren, was ja auch gerade ein großes Thema ist, aber eben auch neue Kunden zu gewinnen, Kooperationspartner zu finden und langfristig das Unternehmen zu positionieren.
Mhm. Das hört sich an, als hättest du die Frage schon ein paar Mal beantwortet.
Ja.
Du hast vorhin sehr gut gesagt gehabt, jedes Unternehmen sollte mindestens einen Corporate Influencer haben.
Ja.
Wie, wenn jetzt ein Unternehmen haben, sagt, okay, ich möchte das machen, wie stelle ich mir das vor? Wie macht man das aber auch authentisch, dass es eben nicht als Werbung fürs Unternehmen funktioniert?
Ja, das ist, glaube ich, genau das, was es dann am Ende erfolgreich macht oder auch nicht, dass du nämlich diese Balance beibehältst. Ich weiß auch, dass, also für mich ist das ja, ich bin ja auch noch so am Herausfinden, was so der richtige Weg ist. Und ich weiß auch, dass ich zwischenzeitlich sehr Deloitte-lastigen Content dann hatte, wo echt auch eine Studie nach der nächsten so runtergeballert wurde. Und da habe ich dann gemerkt, so irgendwie, also erstens lief es nicht mehr so gut gerade, denn es war so, es geht ja alles in Wellen. Aber es war halt auch so, dass ich dann gemerkt habe, oh, ich glaube, ich muss wieder mehr Persönlichkeit reinbringen. Ne? Ich sage immer, es gibt einen Unterschied, weil ich berate natürlich auch andere, dass ich sage, hey, ne, jedes Unternehmen braucht einen Corporate Influencer. Und dann sagen mir manche dann immer so, irgendwie, ich möchte aber gar nicht so viel Privates teilen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen privat und persönlich. Und das persönlich zu machen, ist halt etwas anderes, als privaten Content zu machen. Also da draußen weiß, glaube ich, niemand, ob ich jetzt einen Freund habe oder welches Hobby ich habe oder in welcher Straße ich wohne oder so. Also ich bin immer noch privat, obwohl ich sehr öffentlich bin und persönlichen Content teile.
Das ist, ich glaube, ein sehr guter Vergleich, weil eben, wie du gerade sagst, viele kennen eben nicht den Unterschied zwischen privat und persönlich. Und ich glaube, das ist schon ein erster, sehr guter Ansatz, weil das Ziel von diesem kurzen Format hier ist natürlich auch immer, dass ein paar Highlights von deinem Talk die Leute, die nicht dabei waren, ja auch mitnehmen können, ein bisschen was, dass sich was abschauen können.
Ich hätte eine Frage, die geht schon in eine andere Richtung, aber wir sind gerade auf einer Konferenz, die sich um AI und Technik und viele Neuerungen dreht, gerade in deinem Job als Corporate Influencerin. Wo siehst du Hürden oder neue Aufgaben oder neue Herausforderungen gerade die Tools wie zum Beispiel ChatGPT oder andere Dinge mit sich bringen? Wo siehst du da deine Rolle?
Also ich glaube, dass es eben ja auch mehr Corporate Influencer geben muss und Kommunikatoren, die Schnittstellenarbeit machen zwischen den Tech-Experten und der Öffentlichkeit, weil es, ich meine, AI ist ja nicht seit gestern da, aber durch ChatGPT ist es jetzt halt so krass gehypt und irgendwie für einige taucht das gerade zum ersten Mal auf und alle sind so, was ist das denn? Ist ja cool. Und ich glaube, dass noch mehr Menschen diese Technologien verstehen müssen und das ist ja auch genau das, was ich mache. Ich probiere die Komplexität der Themen zu reduzieren, sodass es irgendwie greifbar für jeden ist und das auf eine kreative Art zu vermitteln, dass jeder auch Teil dieser Reise werden kann, weil nur, wenn du etwas verstehst, kannst du auch vertrauen und gehst diesen Weg auch mit. Und da eben die Öffentlichkeit und auch Business-Entscheider dazu zu bringen, dass sie diese neuen Technologien in ihr Business integrieren können, das ist eigentlich Hauptteil meiner Aufgabe.
Du hast es vorhin sehr gut gesagt, du erklärst ja eigentlich komplexe Dinge sehr einfach. Das ist eigentlich dein Content.
Ja.
Was hilft dir dabei? Du verwendest ja Storytelling. Was kann man sich darunter vorstellen? Das Buzzword schlechthin. Was hilft dir, in Posting Storytelling zu machen?
Oh, die Frage hatte ich noch nie. Super. das ist jetzt sozusagen mein Betriebsgeheimnis. Nein, also ich bekomme irgendwie ein Thema oder eine Studie und dann heißt es, Lara, poste mal was dazu. Ne? Das ist immer recht trocken. Und dann gucke ich mir das an und überlege so, okay, wie könnten wir das jetzt sexy machen? Ne? Und sagen wir mal, okay, Gen AI ist schon ein gutes Thema, ne? Aber es gibt jetzt eine Studie, die heißt, wie können Businesses Gen AI integrieren? So, klassischerweise. Was mache ich dann? Ich recherchiere super viel. Ich gucke mir an, was passiert da gerade an Content auch. Dann habe ich jetzt letztens, um mal ein Beispiel zu geben, habe ich gesehen, dass mit Midjourney die Automarken Brand Personalities in Tiere umgewandelt wurden.
Du hast das auch mit der Social Media Netzwerke
gemacht.
Ja, genau.
Und ich wurde nämlich darüber inspiriert und habe dann selber das ausprobiert und geguckt, okay, wie könnte ich das jetzt umwandeln? Und habe dann angefangen, die Social Media Plattform als Tiere zu generieren. Und ja, es ist eine Mischung aus, glaube ich, Research-Arbeit, aber auch Kreativität. Und ich weiß gar nicht, ob man Kreativität lernen kann. Oh, das ist jetzt eine philosophische Frage. Ja, wo ist das Glas Rotwein?
Dann sitzt man noch länger.
Ja.
Vor allem ist eine, bei der ich dir widersprechen würde. Ich denke sehr wohl, dass wir aufhören müssen, Kreativität als Eigenschaft zu sehen, sondern eigentlich als Tunwort, als Verb, weil kreativ sein kann man.
Ja.
Und ich denke, denkst du, diese, wie der Max angesprochen hat, die ganzen AI-Themen, was wir haben, gerade eben das Generative AI, kann uns dabei helfen, kreativer zu sein?
Absolut. Also ich habe jetzt gerade auch mit dem anderen Speaker hier, dem Michi, gesprochen und der hat mir so ein Strichmännchen gezeigt und dann wurde aus Gen AI dann daraus, also ein richtig cooles, animiertes Nilpferd oder so. Also wirklich verrückt. Das heißt, erstens können Menschen, die vielleicht jetzt nicht mega krass zeichnen können, auch kreativ werden. Und deswegen, also finde ich, ich wollte auch nicht sagen, dass das eine Eigenschaft ist. Ich finde, ich stimme dir da total zu. Kreativität ist etwas oder sollte etwas für jeden sein. Und das ist genau das, was AI jetzt auch fördert. Und ich glaube auch nicht, weil viele immer sagen und aufschreien, um Himmels Willen, die ganzen Kreativen werden jetzt ersetzt durch AI. Das glaube ich nicht, sondern es ist eher so, dass AI unsere Intelligenz und unsere Fähigkeiten erweitert. Und was wir damit alles noch zusätzlich generieren können und auch Leute, die vielleicht vorher das nicht für sich entdeckt haben, Thema Kreativität, die werden jetzt auch kreativ. Also ich sehe ein Riesenpotenzial und finde es großartig, was da jetzt gerade passiert. Und aber deswegen kann man das auch super als Hilfstool verwenden. Also ich würde niemals sagen, wir müssen jetzt irgendwie aufpassen mit ChatGPT oder anderen Generative AIs. Ich glaube eher, dass wir so schlau sein sollten, uns daran zu tasten und uns das anzugucken und auszuprobieren und immer natürlich noch eigenes Köpfchen anzuschmeißen, weil das, was da rauskommt, ist einfach auch noch nicht final, sondern wir sind diejenigen, die entscheiden, ob das gut ist oder auch nicht und damit arbeiten.
Das finde ich ein sehr schöner Ansatz. Ja, eben, dass es ein Tool ist. Ne? Ja. Nichts, wir haben mit der Cancer vorhin schon gesprochen und da ist auch eben sehr viel um diese Entmystifizierung oder einfach diese Angst wegnehmen. Am Ende vom Tag ist künstliche Intelligenz Mathematik, ganz einfach gesagt, und ein Hilfswerk.
Ja. Und was vielleicht auch immer wichtig ist, auch einfach mal machen. Also jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit denken, oh Gott, also jetzt habe ich so viele Punkte, auf die ich achten muss. Ausprobieren, einfach mal machen und ja.
Ich glaube, das sind perfekte Abschlussworte, um das abzurunden. Lara, vielen lieben Dank für die Zeit und für die schnelle Viertelstunde.
Super, Dankeschön. Gerne, danke.
Hätte noch ewig weiter.
Ja, wirklich. Aber
ich glaube, du musst gehen.
Ich glaube, ich muss los, ja.
Claudi, vielen lieben Dank für unser letztes Gespräch heute schon. Mega spannend, wir haben jetzt zweimal Studio gewechselt, im Prinzip wieder neue Kulisse. Ich freue mich, dass wir mit den Uferer-Kindern haben ein nettes, freundliches Gesicht zum Schluss und ein bekanntes vor allem. Claudia, ich möchte vielleicht gerade anfangen, du hast eine richtig coole Auszeichnung gekriegt gerade, damit Leute sich das anschauen und sagen, hey, wer ist das, wieso sollte man das anhören? LinkedIn Top Voice Next Generation, das heißt alles, was Generation Z, Generation Alpha betreffen wird. Du machst ja sehr viel Recruiting, du hast sehr viel Insights in diesem Bereich. Wir haben heute alles Mögliche gehört von Digitalisierung im Bereich künstliche Intelligenz und Content-Kreation. Und was wir noch nicht gehört haben, ist wirklich, okay, und wir können Unternehmen auch das ganze Digitale dazu verwenden, neue Mitarbeiter zu finden. Und das ist ja deine Expertise. Was sind vielleicht so, jetzt in deiner Jahre, wo du mit dem schon beschäftigst, so die Key Insights, die Top-Dinge, die Unternehmen beachten müssen, wenn sie für die Next Generation rekrutieren?
Ja, gute Frage. Für mich zählt eigentlich wesentlich ein Bereich, und zwar ist es das Thema Sichtbarkeit. Also wir haben wirklich den Shift erlebt vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt. Das heißt für uns super, weil wir können es uns aussuchen. Für mich als Firma ein bisschen anstrengend, denn natürlich, wenn es ums Recruiting geht. Wir haben die Qual der Wahl. Und wenn ich als Unternehmen nicht präsent bin, nicht sichtbar bin, dann vergisst man mich sehr schnell, weil es gibt halt andere, die machen das schon sehr gut. Und deswegen bin ich ein Freund von dem, dass Unternehmer nicht sich denkt, ah, jetzt muss ich mal anfangen recruiten, weil da wird jetzt eine Stelle frei, sondern das fängt halt schon viel vorher an. Und gerade wenn es ums Thema Next Generation geht, macht Sinn, um sich beispielsweise einen Plan zurechtlegen, wie sie wirklich langfristig gezielt Aktivitäten setzen, was die Zielgruppe auch anspricht und nicht, ah, man sollte mal, wie es halt so oft immer leider ist.
Kann ich mir das so vorstellen, dass wenn du sagst, aber man sollte präsent sein, man sollte da sein, die Reichweite, heißt das, dass ich aber überall meine Stellenanzeige in der Post? Ist das Recruiting für Gen Z?
Die Stellenanzeige ist immer noch sehr wichtig, weil sie ja der Job erklärt. Mhm. Aber mein Credo ist, es braucht zur Stellenanzeige begleitende Maßnahmen. Mhm. Also nicht nur die Stellenanzeige reicht, sondern es braucht, dass ihr als Unternehmen zum Beispiel andere Kampagnen mal macht, Team vorstellt. Mhm. Oder wieso auch mal nicht eine Stellenanzeige aus der Teamperspektive mal verfassen. Mhm. Also sich einfach mal trauen, mal was Neues zum Entwickler, wo man irgendwie aus der Masse hervorsticht, weil das mit wir sind ein Traditionsunternehmen,
ein dynamisches
Team, das lese ich halt in jeder Stellenanzeige. Und ich meine, man kann auch die Stellenanzeige besser personalisieren. Mhm. Und dort fängt schon mal an. Plus die begleitenden Maßnahmen, wo man sich natürlich eine Strategie zurechtlegt.
Mhm. Wir sind auf einer KI, AI, Messe, klassische Frage. Wie verwendest du das in deinem täglichen Arbeitsalltag im Recruitment, oder?
Ja, also ChatGPT ist my friend. also gerade wenn es um Stellenanzeigentexten geht, muss ich ehrlich sagen, hat ChatGPT manchmal viel bessere Stellenanzeigen wie ich persönlich, weil ich habe halt Tag, da bin ich weniger kreativ und ChatGPT ist halt irgendwie zu jeder Tageszeit und zu jeder Verfassung einfach gleich kreativ. Ja.
Könntest du dir eventuell auch vorstellen, dass es in der Zukunft Anwendungsmöglichkeiten auch im HR-Bereich gibt, abseits von Stellenanzeigen?
Definitiv. Ich meine, HR ertrinkt sehr stark mit Admin. Mhm. Und auch, dass wirklich Personen auch laufend das Gefühl haben, sie gehen ins HR-Büro zum arbeitsrechtlichen Fragesteller. Das sind alles standardisierte Fragen. Die kann beispielsweise schon seit Jahren eigentlich ein Chatbot. Gerade zum Thema, wie viel Urlaub habe ich, wie schaut es mit Weiterbildungskarenz aus, oder sind halt alles so Standardfragen, mit der am HR täglich beschäftigt wird, weil Personen wirklich ins HR denn oder dafür kommen. Ja. Und da muss ich dann ja jemand die Zeit nehmen und das kann man alles easy standardisieren.
Das ist schon das, wenn man heute aufmerksam zugeschaut hat, hat man gesehen, dass es ja die Modelle gibt, wo man ja mit eigenen Informationen füttern kann. Ja. Und das wäre dann unternehmensinterne Informationen im Prinzip, die dort helfen dort, oder? Ja, ich glaube, das bleibt noch spannend, was da in Zukunft noch auf alles zukommt. Vielleicht noch ganz, wir landen jetzt langsam in Feierabend, gell? wir haben die Lara da gehabt, die uns ein paar spannende Insights über LinkedIn gegeben hat, im Prinzip auch über was man auf LinkedIn postet, weil halt doch viele LinkedIn verwenden, du bist von LinkedIn ausgezeichnet worden. Was denkst du, was macht gut der LinkedIn-Content aus?
Ja, LinkedIn ist tatsächlich die einzige Plattform, wo langer Content tatsächlich gut funktioniert. Man sagt ja immer, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja so gering wie möglich auf Social Media. Auf LinkedIn ist genau das Gegenteil. Langer Content wird belohnt, vor allem weil die Personen auf mehr Anzeigen drücken, die Verweildauer ist länger, das mag ja alles der Algorithmus. Contentmäßig hat sich LinkedIn, finde ich, voll zu einer Plattform gewandelt, wo wirklich Platz hat für alle Themen. Nicht nur berufliche Themen, sondern auch private Themen. Die einen mögen es, die anderen hassen es. Vor 7 Jahren, mein LinkedIn-Account ist jetzt 7 Jahre alt, war das höchste der Gefühle, was die Leute postet haben, dass sie einen Jobwechsel haben und das war's. Und jetzt findet man wirklich zu jedem Thema Beiträge und immer an der Dauerbrenner sind immer noch Beiträge mit einem Selfie, mit einem Foto. Okay. Entschuldigung.
Man kann sich trauen, mehr auf LinkedIn zu machen, in dem Fall. Längere Content zu machen.
Aber nur auf LinkedIn posten, wenn man das Gefühl hat, man möchte wirklich regelmäßig dort sein. Ja. Weil zum jetzt heute was posten und dann irgendwie 6 Monate nichts mehr, ist halt die Frage, was ist das Ziel von einem mit seinem eigenen LinkedIn-Profil? Ja. Weil so wächst es halt auch nicht.
Ich denke auch, wie du vorhin gesagt hast, die Plattformen bespielen, wo man die Ressourcen hat.
Genau.
Und nicht auf allen Hochzeiten tanzen, sondern vielleicht 2 Plattformen, aber die dafür gut machen.
Richtig,
und mit den richtigen Ressourcen. Claudia, ich sage vielen lieben Dank für den sehr, sehr informativen Abschluss. Wir lassen dich in die Party gehen in dem Fall.
Ja, ihr auch. Ich bin jetzt herzlich eingeladen, um mitzumachen.
Machen wir jetzt oder? Wir moderieren das Ganze noch ab und dann sehen wir uns noch an der Bar in dem Fall.
Super.
Ein strenger Tag zu Ende.
Absolut, ja.
5, 6 Speaker.
Ja.
Super spannende Inputs. Mhm. Ich glaube, wir entschuldigen uns erklären wahrscheinlich schon mal für die Tonqualität manchmal und fürs Licht manchmal. Das liegt an unserem Run-and-Gang-Studio, das liegt daran, dass wir 2-mal Location gewechselt haben mittlerweile.
Ja.
Aber alles in allem, saugeiler Tag, oder?
Super spannende Inputs gekriegt, voll.
Perfekt für die Interactive West. Mhm. Also auch von mir nochmal ein Danke. Danke, Lukas, fürs Ermögliche.
Also.
Und danke ans ganze Team, die uns die ganze geholfen haben. Ja, geil was. Wir sind schick. Ich glaube, wir sehen uns an der Bar.
Und wenn ihr nicht wisst, was ihr gut kommentieren wollt, dann fragen ChatGPT, wie ihr mal ein gutes Review für ein gutes Video mitbringt. Tschüss, peace,
macht's gut, das war geil, ciao.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Wenn ein paar gute Inputs dabei waren, dann schreib's unten in die Kommentare.
Um keine weitere Folge zu verpassen, wir einfach Abonnent auf YouTube oder um einen Einblick hinter die Kulissen zu kriegen, schau bei uns auf Instagram vorbei. Wenn du Bock auf Social Media hast, dann schau auf unserer eigenen Plattform visavi.at vorbei. Danke.
Let's go!